Das ist immer so ein Ding. Ich weiß nicht, wer hat das mitbekommen, die Tage mit der traurigen Dame, die 100 wird? Hat jemand das Bild gesehen, das so durch das Internet ging? Ja, da ist eine Frau 100 geworden und die Kerzen wurden angezündet und sie war so traurig und die Erklärung drunter war, sie darf nicht mehr mit Lego spielen, ja, weil da steht von 6 bis 99. Also ich würde jetzt mal sagen, nach oben offen, ja, auch wenn wir über 100-Jährige haben. Okay, ja, ich bin Bobo Stevic, ich bin einer der Ältesten in Ulm. Einige von euch werden mich kennen von den früheren Besuchen hier, manche nicht, so habt ihr dann die Gelegenheit, mich heute kennenzulernen. Ja, ich habe eine Predigt vorbereitet, aber ich habe einen, ja, wie soll ich sagen, einen Gedanken, der mich nicht loslässt seit heute Nacht und der ein bisschen mit dem zu tun hat, was Jelena heute auch gesagt hat. Also ich bin mit dem Eindruck hergekommen, ja, ich sag's einfach mal so. Der Eindruck, mit dem ich rumlaufe, ist, bringe deine Geheimnisse ins Licht. Und das, was der Feind dir zum Fluch geplant hat, kann dir zum Segen werden. Ja? Ich weiß nicht, ob das für irgendjemanden hier ist. Mit meiner Predigt hat es mal gar nichts zu tun. Aber unser Freund hat genau das erlebt. Er hat versucht, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen, vor einem Jahr. Hat sich Hilfe geholt, Begleitung, Therapie, medizinische Begleitung, hat versucht, sich mit seiner Frau zu versöhnen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Aber er hatte ein Geheimnis, das er nicht aufgeben wollte. Wo er gesagt hat, wenn das rauskommt, dann wird mich nie wieder jemand ernst nehmen oder werden mich alle schräg ansehen. Und das Geheimnis, das bleibt gedeckelt. Und dieses Geheimnis hätte ihn fast seine Ehe und seine Zukunft gekostet am Ende. Ja? Geheimnisse können in uns, ja, wie nennt man das? Das ist wie eine Wunde, ja? Das kann eitern und die müssen raus, damit der Körper sie erholen kann. So, aber ich wollte eigentlich was anderes predigen. Nämlich mein Thema heute ist, was will Gott eigentlich von uns? So. Und zwar, ja, wir haben so verschiedene Gottesbilder und vieles davon, wie wir uns benehmen, wie wir unser Leben im Alltag leben und auch die Frage, ob wir zufrieden sind mit unserem Leben oder unzufrieden, hängt sehr stark davon ab, wie wir Gott sehen. Und wir hatten vor einiger Zeit Besuch von einer Freundin, sie ist keine Christin, doch in der letzten Zeit merkt man, dass sie mehr und mehr auf der Suche ist und sie liest viel über verschiedene Philosophien, befasst sich mit verschiedenen esoterischen Theorien, hat mit Yoga angefangen, liest aber auch immer mal wieder die Bibel und hat dann viele Fragen. Und in unseren Gesprächen sind wir immer wieder auf den Glauben zu sprechen gekommen. Ein Gedanke aus der Diskussion mit ihr machte mir aber zu schaffen, denn in ihren Augen schienen viele Christen den Eindruck zu erwecken, wir müssten uns Gottes Gunst und seinen Segen verdienen, indem wir versuchen, krampfhaft irgendwelche Vereinbarungen oder Regeln einzuhalten. Und der Gedanke ging mir einige Zeit nach. Und in dem Zusammenhang, ist mir ein Film eingefallen. Ich weiß nicht, wer von euch hat den Film Amadeus gesehen in den 80ern? Naja. Nicht in den 80ern gesehen, den kann man immer noch sehen, aber aus den 80ern. Der Film über Mozart, ja, seine Geschichte. Also in dem Film wird etwas überzeichnet, also historisch ist nicht ganz so extrem gewesen, aber da wird ein anderer Mann beschrieben, nämlich Salieri. Der war Komponist, Musiker, Hofkapellmeister in Wien und er war extrem talentiert, Antonio Salieri. Und es gibt eine Szene in diesem Film, da sehen wir, wie Salieri vor einem Kruzifix kniet in der Kirche und zu Gott sagt Folgendes: Herr, der junge Salieri, noch am Anfang seiner Karriere, sagt er: Herr, mache aus mir einen großen Komponisten. Lass mich deine Herrlichkeit durch meine Musik feiern. Lass mich dadurch gefeiert werden. Mach mich in der ganzen Welt berühmt, o oh Gott. Interessant, aber es geht weiter. Er sagt, im Gegenzug gebe ich dir Reinheit, Fleiß, meine Ergebenheit in jeder Stunde meines Lebens und ich werde meinen Mitmenschen helfen, so gut ich kann. Okay. Merkt euch die Szene, wir brauchen sie nachher mal. Jetzt wird's also interessant. Salieri kniet hier vor Gott und bietet ihm was an? Ein Geschäft. Ja? Er bietet Gott ein Geschäft an. Jetzt antwortet Gott nicht wirklich direkt, aber Salieris Karriere hebt ab dem Moment. Es läuft glatt und es läuft rund. So nimmt Salieri für sich an, er hat eine Abmachung mit Gott, ja? Also der Deal hat geklappt, es läuft. Und er fängt an, sein Leben entsprechend zu gestalten. Die Dinge laufen gut und fast 20 Jahre lang ist er einer der gefeiertsten Musiker seiner Zeit. Doch dann passiert etwas Schreckliches. Es erscheint Mozart. Dieser ungehobelte, gottlose, exzentrische Halbstarke, ja? Dieses Genie, dieser Freak. Aber was erkennt Salieri in Mozart? Er erkennt in Mozart die Gabe, um die er Gott für sich gebeten hatte. Salieri ist am Boden zerstört. Er erklärt Gott für boshaft und versucht in seiner Verbitterung sogar einen Selbstmord. Warum? Weil er glaubt, Gott hätte eine Vereinbarung gebrochen. Eine Vereinbarung, die es so nie gab. So, nun können wir wahrscheinlich uns nicht so sehr mit Antonio Salieri identifizieren, weil die wenigstens von uns eine Hochbegabung auf Weltklasse-Niveau haben, ja? Also ich zumindest nicht. Aber es gibt auch weniger spektakuläre Versionen dieses Denkens und dieses Erlebens. Wir haben einen Freund, der als junger Mann eine sehr intensive Bekehrung erlebt hat. In sehr kurzer Zeit wuchs er zu einem beachtlichen Arbeiter im Reich Gottes an. Er begann als Evangelist in einem Missionswerk zu arbeiten und hielt mit einem anderen Freund von sich Evangelisationen in kleinen Städten in der Provinz ab, in denen es noch keine Freikirchen gab. Er war mit vollem Einsatz dabei und wurde von vielen respektiert. In seiner großen Heimatgemeinde stieg er schnell in die erweiterte Leiterschaft auf, predigte oft, leitete einen Hauskreis und er war ein gern gesehener Gastredner in kleinen Gemeinden, die keinen eigenen Pastor hatten. Es lief. Er heiratete eine Frau aus seiner Gemeinde und bald war auch ihre erste Tochter da. Alles schien zu laufen wie geschmiert. Eine Vorzeigeentwicklung vom verlorenen Sohn zum geistlichen Leiter schien sich klar abzuzeichnen. Ja? Doch dann kam alles anders. Als ihre zweite Tochter geboren wurde, war schnell klar, dass irgendwas nicht stimmt. Sie hatte Trisomie 21, Down-Syndrom. Es war bei allen Vorsorgeuntersuchungen nicht aufgefallen. Das wäre an sich jetzt vielleicht im ersten gar nicht so dramatisch gewesen. Für ihn schon, für seine Frau wissen wir nicht. Aber die Süße war ein besonders schwerer Fall mit schweren mehreren organischen Missbildungen, einem schweren großen Herzfehler und wie später rauskommen sollte, daraus resultierenden Gehirnschaden. Und für unseren Freund brach eine Welt zusammen. Es passte nicht in sein Weltbild. Hatte er nicht alles gegeben, um Gott zu dienen? Wie konnte Gott so etwas zulassen? Hatte er nicht mit Gott eine stillschweigende Vereinbarung, dass er sich um das Reich Gottes kümmert und Gott dafür seine Familie segnet und ihn bewahrt? Ist das nicht der Deal, den wir haben, wenn wir uns auf Gott einlassen? Ist nicht die Bibel voll von diesen Verheißungen, dass wenn wir treu sind, Gott dann auch treu seinen Teil tut und segnet und bewahrt? Und eigentlich wollte ich jetzt hier weiter im Thema machen, aber ich möchte doch noch mehr genau dazu sagen. Ich habe in letzter Zeit in Ulm mehrere Male darüber gepredigt, dass Dinge passieren, dass Leid passiert, dass zwar die Bibel voller Verheißungen für uns ist, aber dass wir auch in einer gefallenen Welt leben, wo die Entscheidungen anderer Menschen, die gefallene Natur, unsere eigenen Entscheidungen und sündigen Verhaltensweisen, all das hat Folgen und kann sich auswirken auf das Leben, auf unser Leben oder auf das Leben anderer Menschen. Die Freiheit, die Gott uns gegeben hat zum Guten und Bösen, kann voll durchschlagen in Leid für uns oder andere Menschen, die gefallene Welt auch. Und es wird nicht immer von Gott übernatürlich eingegriffen. Ja, das kommt vor, aber es ist eben nicht immer der Fall. Und viele können mit diesem Spannungsfeld nicht umgehen. Und wenn ich dann sage, dass wir keine Verheißung haben, dass uns nichts Schlimmes passieren wird, sondern eine Verheißung, dass Gott in allem mit uns ist und dass wir keinen Schaden an unsere Seele nehmen, dann kommen viele auf mich zu und sagen, ja, aber haben wir nicht einen Deal mit Gott, dass es uns gut gehen wird, wenn wir treu sind und ihm wohlgefällig leben? Und wisst ihr was, ich habe es in Ulm schon mehrere Mal gepredigt, aber ich glaube nicht, dass wir so ein Versprechen haben. Wir haben ein einziges absolutes Versprechen. Und die Zusammenfassung dieses Versprechens finden wir in Römer 8, ab dem Vers 18. Und das lese ich mal kurz vor. Da steht nämlich, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also hier steht nicht, dass es keine Leiden gibt in dieser Zeit, sondern es steht hier, dass sie nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die uns erwartet. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freilich, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist ein bisschen geschwollen dahergeredet, aber im Prinzip geht es dadurch, auch die Schöpfung leidet unter dem Sündenfall und sehnt herbei den Tag der Herrlichkeit Christi, weil Dinge eben hier nicht so laufen, wie sie sollen. Und dann steht da, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnestellung, die Erlösung unseres Leibes. Worum geht's hier? Alles ächzt unter der Last und den Folgen der Sünde und sehnt sich nach der Wiederherstellung der Schöpfung durch Jesu Wiederkehr. Und dann überspringe ich mal ein paar Verse. Und ab Vers 28 heißt es nämlich, denn wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und wenn wir sagen, hier zum Besten dienen, dann ist das Beste, alles dient dazu, uns Jesus ähnlicher zu machen. Wenn wir den Weg mit ihm gehen, wenn wir durch alles mit ihm gehen. Na, wo sind wir? Da ist es. Und dann kommen meine absoluten Lieblingsverse und die Verheißung, das Versprechen, welches wir haben und auf das wir uns stützen können. Ein absolutes Versprechen. Ja? Denn hier steht, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, ab Vers 38, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was heißt das? Egal, was der Feind und das Leben euch in den Weg wirft, egal, was euch passiert, und Dinge passieren im Leben, ja, auch schlimme Dinge, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes und nichts kann uns unsere Erlösung kosten, wenn wir nur an Jesus Christus dranbleiben. Das ist die Verheißung, die wir haben. Und keine Deals, die wir meinen, uns aus irgendwelchen Geschichten herauskonstruiert zu haben. Unser Freund zerbrach daran, dass Gott ihn in seinen Augen verraten hatte. Hätte er sich denn nicht darum kümmern müssen, dass wir ein gesundes Kind kriegen? Dass Gott einen Teil seiner Vereinbarung nicht eingehalten hatte. Er wurde bitter gegen Gott, er wurde bitter gegen die Gemeinde, die versuchte ihm zu erklären und zur Seite zu stehen. Er verließ die Gemeinde und er verließ den gesunden Glauben. Er ist immer noch mit einer gläubigen Frau verheiratet, was es umso schwieriger macht für beide manchmal. Aber er glaubt immer noch, dass es Gott gibt. Aber ihn verbindet mit Gott eher ein Zwist als eine Beziehung. Er ist kaputt gegangen an seinem Gottesbild, als es nicht mehr zu seiner erlebten Realität passte. Und auch wenn es nicht ausgesprochen war, bevor seine kranke Tochter geboren wurde, so hatte auch unser Freund wie Salieri keine bedingungslose Liebesbeziehung mit Gott, sondern er hatte klare Vorstellungen davon, was für ihn aus dieser Beziehung herausspringen müsste, damit es fair bleibt. Er setzte seine Fähigkeiten und Talente für Gott ein, lebte nach Gottes Regeln und dafür kümmert sich Gott darum, dass im Leben alles glatt läuft. Das war aus seiner Sicht der Deal. Das nennt man einen Vertrag, eine Vereinbarung, ein Geschäft, ein Deal. Wie Salieri glaubte er, Gott hätte eine Verpflichtung ihm gegenüber gebrochen, aber diese Verpflichtung hat es nie gegeben. Und jetzt gibt es Beispiele dafür auch in der Bibel. Da gibt es einen Jakob, der auf der Flucht vor seinem Bruder im Traum eine Begegnung mit Gott hat, als er diese Himmelsleiter sieht, ja, und von Gott eine Verheißung bekommt. Ja, Gott gibt ihm eine wundervolle Verheißung bei diesem Traum mit der Himmelsleiter, dass er ihn segnen wird, dass er ihn zum großen Volk machen wird und alles. Und anstatt einfach Danke zu sagen, was tut Jakob da? Ja, lesen wir mal ab 1. Mose 28, ab Vers 20. Da sagt Gott, da sagt Jakob zu Gott, nachdem er ihm einen Altar gebaut hat, hör zu, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden dann, wenn es denn so wird, ja? Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben, sagt er zu Gott. Was macht denn der? Er macht einen Deal. Da hat er ein Geschenk bekommen, ja? Eine kostenlose Verheißung. Ein Versprechen Gottes. Aber nein, das ist ihm zu vage. Er will einen Vertrag. Er will einen Deal. Er will irgendetwas, wo Gott dann packen kann, ja? Er will Bedingungen. Gott hat keine Bedingungen genannt. Jakob will Bedingungen. Jetzt könnte ich die Predigt komplett umleiten in eine andere Richtung und den Rest des Tages über Jakob predigen, wie der Deal für ihn schiefgegangen ist oder nicht schiefgegangen ist, aber auf jeden Fall wäre mal eine Idee für eine Serie. Aber mir geht es nur darum, wir Menschen sind geneigt dazu, immer wieder dasselbe Spiel zu spielen. Gott auf das festzunageln, was uns wichtig ist. Interessiert in dem, was Jakob hier gesagt hat, den Jakob überhaupt, was Gottes Vision und Plan ist? Gott wollte alle Völker segnen durch Jakob und sein Erbe. Aber Jakob will nur sich gesegnet sehen. Nicht nur, dass er hier in einem Gelübde Versprechen abgibt, die Gott gar nicht verlangt hat, er beginnt sogar sein Gelübde mit Bedingungen, die er an Gott stellt. Wenn du mir, dann werde ich dir. Das ist eigentlich, ich bin fassungslos. Er versucht Gott in einen Vertrag, in einen Deal hineinzupressen. Und das hört sich doch ziemlich nach den Salieri an, den wir vorhin gehört haben. Und im Neuen Testament finden wir Ähnliches. In Lukas Kapitel 10 hören wir die Geschichte von Martha und Maria, wo Martha aus ehrenhaften Motiven zwar und aus Respekt heraus bestrebt ist, für Jesus und seine Jünger etwas zu tun. Ja? Sie will ihnen die Ehre erweisen, sie will zeigen, dass sie eine gute Gastgeberin ist, sie will sich nicht lumpen lassen, wenn wir auf Schwäbisch sagen. Ja? Aber Jesus sagt ihr am Ende ganz klar, dass es gar nicht darum geht, was wir leisten oder bieten können, was wir zu einem Deal beitragen können, sondern was sagt ihr Jesus? Er macht ihr klar, dass es darum geht, mit ihm Gemeinschaft zu haben, eine Liebesbeziehung mit ihm zu leben. Ab Vers 41 sagt er zu ihr, Jesus antwortete, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, aber eines, nur eines ist wirklich Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Das muss echt wehgetan haben. Ja, weil sie wollte es ja recht machen. Um dann erklärt zu bekommen, du hast es nicht verstanden. Hier geht es nicht um Leistung, hier geht es nicht um Bedingungen, hier geht es nicht um einen Deal, hier geht es nicht darum, eine Form zu erfüllen. Hier geht es darum, Gemeinschaft mit mir zu haben. Schaust dir an deiner Schwester ab, an der kleinen Schwester. Oh Gott, in der damaligen Kultur gab es was Schlimmeres. Aber nochmal zurück zu Jakob, Salieri und unserem Freund. Warum gab es keinen Deal zwischen ihnen und Gott, auch wenn es vielleicht danach aussah? Jakob war nämlich innerhalb von 20 Jahren, die er bei Laban gedient hatte, unvorstellbar reich geworden. Er hatte offensichtlich Fähigkeiten und Talente, die andere nicht hatten. Er hatte ein Händchen für Schachzucht, aber auch Manipulation, würde ich sagen. Heute wäre er wahrscheinlich Topmanager oder Politiker, ja? Also ich hoffe, ich bin keinen auf den Zeh getreten. In Ulm haben wir ja mittlerweile Politiker in der Gemeinde, da muss ich mir zu Aussagen aufpassen. Aber war sein Erfolg und seine Fähigkeit nicht Beleg dafür, dass es einen Deal gab und dieser zunächst zur beiderseitigen Zufriedenheit funktionierte? Ich weiß nicht. Oder Salieri, hatte er nicht wahnsinnigen Erfolg? Er war nicht nur Komponist, sondern auch Musikwissenschaftler, ein ausgezeichneter Gesangslehrer, kaiserlicher Kapellmeister. War das nicht Gottes Segen, Gottes Teil seines Deals? Und nun kommen wir hier zu einer ganz, ganz wichtigen Wahrheit. Gott gibt uns Fähigkeiten, Talente, gute Gaben, Segen im materiellen, sozialen und auch intellektuellen Bereich. Aber nichts davon haben wir verdient und auf nichts haben wir Anspruch. Es ist alles aus seiner Gnade. Und es ist nur eine Frage, wie stellen wir uns auf im Umgang mit diesen Gaben, die Gott uns gibt? Wofür verwenden wir sie? Ist es etwas, das uns gehört und wir für Gott einsetzen und daraus einen Anspruch erheben? Versteht ihr, was ich gerade frage? Wenn deine Haltung ist, dass mein Fleiß, meine Fähigkeit, mein Talent, mein Hirn, ja, das ist ja meins und ich setze es ein für das Reich Gottes, also ist mir Gott was schuldig, oder? Oder sehen wir alles als unverdiente Gnade und Gaben, die wir von Gott erhalten haben, um damit Gutes zu tun, sie zu vermehren, sie weiterzugeben? Einer meiner liebsten alten Professoren an der Theologischen Universität, er ist leider an Krebs gestorben, der hat eine seiner letzten Predigten, die er überhaupt gehalten hat, ging über darüber, dass wir Gottes Herrlichkeit in irdenen Gefäßen sind, ja? Und dass er sagt, Leute, wir müssen verstehen, damit wir richtig dienen können, damit wir uns Gott in richtiger Art und Weise zur Verfügung stellen können, müssen wir verstehen, dass wir aus uns heraus nichts sind. Dass alle Fähigkeiten, die du hast, hat dir Gott geschenkt. Das heißt nichts. Das heißt nicht, dass wir irgendwie uns jetzt, keine Ahnung, mit Minderwertigkeitskomplexen selbst geißeln müssen. Also wir dürfen bewusst wahrnehmen, welche Fähigkeiten wir haben, ja. Wir dürfen diese auch einsetzen oder damit wuchern, wie die Heilige Schrift sagt, ja. Die Talente, die uns der Meister gegeben hat, maximal einsetzen, damit das Maximum dafür rauskommt. Aber, die Tatsache, dass ich überhaupt das kann, was ich kann, hängt an der Gnade Gottes. Die Tatsache, dass ich überhaupt eine Schule machen konnte, um beruflich da zu sein, wo ich jetzt bin, ist Gnade Gottes. Die Tatsache, dass ich hier in Deutschland geboren wurde, wo die Chancen ganz andere sind als woanders, habe ich nicht verdient. Wie kann ich dann aus dem, was aus mir geworden bin, aus mir geworden ist, behaupten, das ist etwas, das ich mitbringe, ja, das ich investiere? Das ist absoluter Quatsch. Das ist Gnade, Zufall und das, was andere in mich rein investiert haben. Da gibt es keinen Platz für falschen Stolz. Wir müssen verstehen, dass wir außer unserer Liebe nichts haben, was wir Gott anbieten können, das nicht von ihm kommt, sowieso. Das Einzige, was Gott nicht in uns wirkt, das aus der eigenen Freiheit unseres Geistes kommen muss, ist die Liebe für unseren Schöpfer. Alles andere hat seinen Ursprung in ihm. Gott hat diese Welt und alles, was in ihr ist, aus dem Nichts heraus geschaffen. Er hat uns geschaffen, er hat uns unsere Talente und unsere Fähigkeiten gegeben, die uns ermöglichen, all das zu vollbringen. Wie können wir dann glauben, wir hätten irgendetwas, was wir in einen Deal mitbringen könnten? Ich denke dabei immer an ein kleines Kind. Jetzt haben wir zwei kleine Kinder und auch wenn sie nicht so aussehen, sie sind Zwillinge, ja. Und wie ist es, wenn ein Kind seinen Eltern ein Weihnachtsgeschenk kaufen will? Was denkt ihr, von wem sich das Kind das Geld dafür holen wird? Okay, jetzt leben wir hier im reichen Deutschland, ja. Da, wo ich herkomme, haben Omis kein Geld gegeben, ja? Haben Kinder kein Sparbuch gehabt, ja? Mein Vater ist aus Bosnien, meine Mutter aus Kroatien, meine Frau aus Serbien, also ich habe den kompletten Jugo-Cocktail. Da gab es kein Sparbuch für die Kinder, ja? Sondern, wenn ein Kind etwas kaufen wollte, muss es zu den Eltern gehen und sich Geld dafür holen. Und wenn es den Eltern davon ein Weihnachtsgeschenk gekauft hat, war das schön und süß, aber wer hat's bezahlt? Genauso ist es mit uns und mit Gott. Ja? Er gibt uns nicht nur die Mittel, Gutes zu tun, sondern auch den Willen und die Kraft und die Fähigkeit dazu. Und doch ein viel wichtiger Grund, warum solche Details anders. Gott verhandelt nicht, ist ein weiterer Aspekt, warum so ein Deal überhaupt nicht funktionieren kann. Er ist der liebende Schöpfer Gott, der in Gestalt Jesu auf die Erde kam, um für uns zu sterben. Ja? Er hat alles gegeben. Er hatte alles und er hatte alles aufgegeben. Ja? Alles oder nichts. Null und eins. Komplett digital. Wieso sollte er sich auf Verhandlungen und Abmachungen einlassen? Wenn er den höchsten Preis bezahlt hat für alles, für die Wiederherstellung und Erlösung seiner Schöpfung. Alles gehört ihm. Er bietet uns in seiner überfließenden Liebe ein neues, besseres Leben an und wir müssen es nur annehmen. Es kostet nichts. Wozu brauchen wir einen Deal? Wieso müssen wir immer irgendwas für uns selber festnageln? Grenzen abstecken. Meins gehört mir. Meins. Es gehört alles Jesus und er bietet uns die volle Teilhabe an dem an, was seins ist. Wenn wir mit ihm in Beziehung treten, dann sollte das kein Geschäft sein, sondern eine Liebesbeziehung. Es ist kein Deal, in dem wir unsere Erlösung mit einem Leben der Nachfolge bezahlen, ja, oder mit dem Einsetzen unserer Gaben für Gott bezahlen. Gott will nicht primär unsere Nachfolge und unseren Dienst. Er möchte unsere Liebe, unsere Nähe, unabhängig von den äußeren Umständen und unabhängig von der Qualität unserer Fähigkeiten. Mein Bekannter, mein Freund hat das nach 13 Jahren Dienst im Reich Gottes nicht verstanden gehabt, sondern er dachte, er hat einen Anspruch auf etwas. Aber es geht gar nicht um Ansprüche. Es geht um die Liebe. Und trotzdem gibt Gott eben gute Gaben, wie wir vorhin gesehen haben. Jakob wurde gesegnet, Salieri wurde gesegnet. Ja? Sie haben es vielleicht am Ende nicht immer so gesehen, vielleicht, aber rein objektiv betrachtet waren sie gesegnet. Gott gibt uns also gute Gaben, um uns zu ermöglichen, wiederum Gutes zu tun. Er hatte zu Jakob gesagt, ich will dich segnen, damit du zum Segen sein kannst. Es ist kein Selbstzweck. Hat er übrigens auch zu Abraham gesagt und eigentlich zu jedem, den er gesegnet hat. Ja. Wir sollen den Segen weitergeben, den wir empfangen. Und zwar nicht aus Verpflichtung. Und das ist der Clou. Weil dann kommen wir wieder in eine andere Art von Deal rein. Wir sollen es nicht als Verpflichtung erleben, sondern als Teil der Liebe die wir leben in der Beziehung mit unserem Herrn. Wir sollen anderen dienen aus der Liebe für den, der sie liebt. Versteht ihr den Grund? Ja? Wenn ich meine Frau liebe, dann tue ich denen Gutes, die sie liebt. Das Neue Testament ist voll von Beispielen, wo der Dienst des Christen an seinen Geschwistern und Mitmenschen ja praktisch zum Ziel erhoben wird für unser Leben. Aber das ist keine Erfindung des Neuen Testaments, denn unser Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir sehen im Alten Testament, dass Gott Abraham segnet und ihn dann in die Pflicht nimmt und sagt, und durch dich will ich segnen alle Völker. Und jetzt hat sich da Abrahams Nachkommenschaft nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Aber wir als Gemeinde sollten diesen Auftrag sehr ernst nehmen. Von den ersten Christen schreiben uns die Apostel in Apostelgeschichte 8, Vers 5. Und sie gaben sich nicht nur so, wie wir es hofften, sondern sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann zu uns durch den Willen Gottes. Von den ersten Christen lesen wir, dass sie ohne Zurückhaltung, ohne Reserve, ohne meins, ja, ohne zurückzuhalten, sich investiert haben ins Reich Gottes, in andere Menschen, in die Gemeinde. Mit Zeit, mit Geld, mit Energie, mit allem. Teresa von Avila hat es in einem Gebet zusammengefasst, das sehr berühmt geworden ist. Da steht, Christus hat keine anderen Hände, nur unsere Hände, um heute seine Arbeit zu tun. Er hat keine anderen Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinem Weg zu führen. Er hat keine anderen Lippen, nur unsere Lippen, um den Menschen seine Botschaft zu verkünden. Wir sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit noch liest. Wir sind die Botschaft Gottes in Taten und Worten geschrieben. Und hierin ist auch die Antwort auf die Frage vom Anfang. Gott erwartet von uns nichts für sich. Denn wir haben ihm nichts zu geben, was er brauchen könnte. Er erwartet jedoch, dass die Gaben, die er in uns investiert hat, die er in unser Leben hineingegeben und gesät hat, von ihm durch uns zu den Menschen um uns herum zum Dienst und zum Segen werden. Und es gibt auch moderne Versionen dieses Gedankens oder fast moderne Version. Wer hat vor 26 Jahren schon christliche Musik gehört? Niemand? Doch, also ihr dürft euch schon melden, es sind keine rhetorischen Fragen, ich will hier Hände sehen. Sagt euch Kay Gaunt was? Ja, sehr schön. Genau, habe ich auch geliebt. 1991 wurde ein wundervolles Lied veröffentlicht, welches Kay Gaunt geschrieben und Florian Sitzmann komponiert hatte. Und es heißt Circle of Love. Und keine Angst, ich werde es euch nicht vorsingen. Ja, dieses Talent ist mir nicht gegeben. Dafür habe ich Geschwister, die das sehr gut können. Aber im Refrain dieses Liedes heißt es übersetzt, ja, dass der Kreislauf der Liebe von Gott zu mir, zu dir läuft und dass diese Liebe nicht hier in mein Herz hineingelegt wurde, um da zu bleiben. Die Liebe Gottes wurde nicht hier reingegeben, um da zu bleiben, sondern dass sie wieder mutig weitergegeben wird und weitergegeben werden muss, um den Kreislauf zu vollenden und ihre Schönheit voll zu entfalten. Und warum mutig? Mutig ist es, weil nicht jedes Mal, wenn man Liebe weitergibt, auch Liebe zurückkommt. Und trotzdem ist das Sinn und Zweck unseres Daseins hier auf der Erde. Jetzt überspringe ich mal Martin Luther und noch ein paar andere Sachen, weil sonst die Zeit davonläuft. Aber jetzt denkt vielleicht jemand, also braucht Gott doch etwas, was wir geben können, auch wenn es nicht für ihn ist. Und auch wenn es ja nur anderen dient und nicht Gott selber direkt. Da könnte man jetzt sagen, jein, aber auch das ist nicht ganz richtig. In Lukas 19 steht nämlich, und er antwortete ihnen und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Was bedeutet das? Das bedeutet, Jesus will uns damit sagen, dass Gott mit seinem Erlösungswerk und dem Dienst an der Menschheit zu seinem Ziel kommen wird, unabhängig davon, ob du Teil des Ganzen bist oder nicht. Unabhängig davon, ob du deinen geplanten Teil, deine Talente, deine Gaben einsetzt, Gott wird ans Ziel kommen. Der verliert, bist du. Du bist nicht mehr im Kreislauf dieses Segens und der Liebe drin. Du hast dich entzogen, weil du meins wolltest. Ja? Gott kommt an sein Ziel. Wir sollten als Ehre und als Freude und als Privileg ansehen, dazu beitragen können, das Königreich Gottes nach vorne zu bringen und uns zu investieren und aus Liebe zu dienen. Nicht, weil wir unabkömmlich sind, sondern weil es uns ein Bedürfnis ist. Noch einmal, damit keine Missverständnisse aufkommen. All das Genannte, alles, wodurch wir dienen und anderen ein Segen sind, das Reich Gottes mit unseren gottgegebenen Talenten und Fähigkeiten bauen, all das darf nicht aus einer gefühlten Verpflichtung oder aus einem Krampf heraus passieren. Nicht aus Gesetzlichkeit, nicht aus unserem Teil einer eingebildeten Abmachung mit Gott oder eines Deals. Denn wenn wir so an das Ganze herangehen, sind wir zum Scheitern verurteilt und unser Herz und unser Glaube können Schiffbruch erleiden. Auch werden unsere Mühen und das, was wir investieren, nur einen oberflächlichen Effekt haben, wenn wir es aus Verpflichtung heraus oder in Mühe oder durchquetschen, ja, wir müssen es halt fertig machen oder wir müssen halt für Gott, ja? Nein, alles, was wir tun, sollte seinen Ursprung in der Liebesbeziehung mit Gott haben und es sollte wie selbstverständlich aus uns herausfließen. Deswegen ist es wichtig, dass wir wie Maria ganz nahe an Jesus heranrücken, seine Liebe, seine Wärme spüren, ja, und uns auf ihn anlassen und dann und nur dann sind alles andere natürliche Auswirkungen und Früchte, die aus dieser Liebesbeziehung heraus wachsen und zutage treten. Alles, was wir selber produzieren können, ist vergänglich. Aber alles, was als Frucht aus dieser Nähe und Liebesbeziehung natürlich aus unserem Leben herausfließt, das hat Ewigkeitswert und das ist zum Segen für unser Umfeld. Es ist aus Liebe, dass Gott uns am Kreislauf dieser Liebe teilhaben lässt. Und es ist ein Privileg zu unseren Gunsten und keine Verpflichtung. Lasst uns in diesen Fluss der Liebe Gottes eintauchen und die Gaben, die er uns gegeben hat, zum Wohl der Menschen um uns herum einsetzen. Und dann kommen wir zurück zur Frage des Anfangs. Ja? Wie habe ich es gesagt? Was will Gott eigentlich von uns? Was will er von uns? Er will eine Liebesbeziehung zu uns, mit uns und dass wir aus dieser heraus am Kreislauf seiner Liebe teilnehmen. Seine Liebe soll die Basis für unser Denken und Tun sein. Seine Nähe, das Fundament unserer Existenz. Das will Gott von uns. Amen.